SRF 1.
Uhr. Hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Ich begrüße Sie zum Rendezvous. Unsere Angaben auf der Arztrechnung werden zweckentfremdet. Der Datenschützer ist alarmiert. Libyen ist nicht sicher genug, um Flüchtlinge dorthin zurückzuschicken.
Libya is not a safe country to send people back to.
Sagt ein UNHCR-Vertreter. Das Gespräch zur jüngsten Entwicklung in der Flüchtlingskrise hier im Rendezvous. Und die Suche nach einem Nachfolger, einer Nachfolgerin für Didier Burkhalter im Bundesrat.
Ja, wenn ich jetzt die bisherige Diskussion anschaue, würde ich sagen, ja, spannend ist es nicht gewesen.
Sagt der Historiker und Bundesratkenner Urs Altermatt. Jetzt ist das Sommerloch vorbei. Ob es nun spannender wird, klären wir im Tagesgespräch um 1. Im Studio Brigitte Kramer. Guten Mittag. Die Bürokratie ist vielen Ärzten zu viel. Sie lassen ihre Rechnungen deshalb von Drittfirmen verschicken und einkassieren. Was jetzt aber den Datenschützer aufgeschreckt hat. Diese Drittfirmen behalten die Adressen nicht einfach für sich. Sie machen daraus ein Geschäft und tippen die Angaben in Datenbanken, die etwas darüber aussagen, ob wir kreditwürdig sind. Und das ist noch nicht alles. Jetzt wird der eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte Adrian Lopsiger aktiv. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
Die Hinweise seien aus Kreisen der Ärzteschaft selbst gekommen, sagt der eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte Adrian Lopsiger. Spezialisierte Unternehmen, die für Ärztinnen und Ärzte Rechnungen verschicken und das Inkasso übernehmen, würden die Rechnungsdaten noch für ganz andere Zwecke verwenden. So seien Datenbanken am Entstehen, die Auskunft darüber geben, wie kreditwürdig ein Kunde ist. Einzelne Anbieter wollten die Daten sogar kommerziell auswerten und an Dritte verkaufen. Datenschützer Lopsiger ist alarmiert.
Damit rechnet der Patient eindeutig nicht.
Und zur kommerziellen Auswertung von medizinischen Rechnungsdaten hält er fest.
Das ist sicher problematisch. Wir haben es hier mit sehr sensiblen Daten zu tun.
Lopsiger ist deshalb an die Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte FMH gelangt und hat sie aufgefordert, eine Übersicht zu erstellen über die herrschenden Praktiken in diesem Bereich. Die Ärzteschaft sollte dann in einem Schreiben darüber aufgeklärt und an ihre Pflicht erinnert werden, Patientinnen und Patienten über die Verwendung der Daten im Detail zu informieren. Doch die FMH habe ihm mitgeteilt, es seien unterschiedlichste Versionen von Geschäftsbedingungen im Umlauf.
Aufgrund dieser unübersichtlichen Lage konnte sich die FMH bis jetzt noch nicht dazu durchringen, mit dieser Information an die Ärzteschaft zu gelangen.
Damit will sich Datenschützer Lopsiger nicht abfinden.
Das befriedigt uns nicht.
Er habe deshalb jetzt einen Brief an die wichtigsten Firmen in diesem Bereich geschickt, den diese heute Morgen erhalten haben.
Wir haben sie aufgefordert, die jeweilig geltenden Geschäftsbedingungen bezüglich dieser Weiterbearbeitung von Patientendaten auf ihrer Internetseite publik zu machen.
Lopsiger erwartet innerhalb von 10 Tagen eine Antwort der betroffenen Firmen, ob sie dazu bereit sind.
Wir fordern eigentlich stellvertretend für alle Patientinnen und Patienten die Dienstleister auf, Transparenz zu schaffen.
Und das sei nur der erste Schritt, macht der Datenschützer klar. Sobald publik sei, was die Firmen mit den Daten alles anstellen, werde er prüfen,
ob die Weiterbearbeitung überhaupt datenrechtlich zulässig ist. Das werden wir dann im Einzelfall bei all diesen Vertragsbedingungen prüfen müssen.
Bei den beiden größten Anbietern im Bereich der medizinischen Rechnungsstellung reagiert man heute Morgen unterschiedlich. Die Ärztekasse hält die Initiative Lopsigers für eine ausgezeichnete Idee, wie sie auf Anfrage von Radio SRF schreibt. Man überlege sich bereits, wie man sie am besten umsetzen könne. Bei Swisscom Health, dem zweiten großen Dienstleister, werden die Forderungen des Datenschützers geprüft. Man werde das Schreiben fristgerecht beantworten, gibt die Medienstelle bekannt. Die Ärzteverbindung FMH stellt für heute Nachmittag eine Stellungnahme in Aussicht.
Philipp Burkhardt. Ja, und mit einer Meldung aus dem Bundeshaus geht es auch in der Nachrichtenübersicht weiter. Und die hat heute Isabel Meissen.
Die Zukunft der Krankenkassenprämien bleibt umstritten. Heute hat sich die zuständige Ständeratskommission kritisch zu den Plänen des Bundesrats geäußert. Dieser möchte, dass man mit einer hohen Franchise weiterhin günstigere Prämien zahlt. Er will diese Rabatte aber begrenzen. Das sei nicht nachvollziehbar, teilt die Ständeratskommission mit, denn damit würden gerade jene Versicherten bestraft, die mit der höchsten Franchise die größte Eigenverantwortung übernehmen. Einen formellen Entscheid will die Kommission später fällen. Schweizer Sozialversicherungen sollen Personal, bei denen sie einen Missbrauch vermuten, wieder überwachen dürfen. Das will die Sozialkommission des Ständerats. Sie ist einstimmig auf eine entsprechende Vorlage eingetreten. Der Ständerat soll voraussichtlich in der Wintersession darüber befinden. Letztes Jahr hatte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte kritisiert, dass in der Schweiz eine klare gesetzliche Grundlage fehlt, um Versicherte überwachen zu dürfen. Auch der Bundesrat will dies ändern, die Kommission strebt aber eine schnellere Lösung an. Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat erklärt, er wolle die US-Pazifikinsel Guam vorerst nicht angreifen. Er kündigte an, dass er das Verhalten der USA ein wenig länger beobachten wolle. Das meldet die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur. Sollten die USA ihre, Zitat, extrem gefährlichen und rücksichtslosen Handlungen auf der koreanischen Halbinsel fortsetzen, werde Kim umgehend eine wichtige Entscheidung treffen, heißt es weiter. Iran hat den USA mit der Kündigung des Atomabkommens gedroht, sollte es weitere Sanktionen geben. Die USA seien kein verlässlicher Partner mehr und hätten Vereinbarungen hinsichtlich des Atomabkommens wiederholt nicht eingehalten, sagte der iranische Präsident Hassan Rouhani in einer Ansprache im Parlament. Sollte die US-Regierung weiterhin ihre Politik der Sanktionen und des Zwangs fortsetzen, könne Iran das Abkommen binnen Stunden auflösen und sein Atomprogramm wieder aufnehmen. Seit dem Amtsantritt von Präsident Donald Trump verhängten die USA mehrfach neue Sanktionen gegen Iran. Milliardenteure Anleihenkäufe durch die Europäische Zentralbank, darüber urteilen jetzt die Gerichte. Das Bundesverfassungsgericht in Deutschland hat Bedenken wegen des Programms der EZB, das die Wirtschaft beflügeln soll. Es gebe Hinweise darauf, dass die EZB damit Währungspolitik betreibe und ihre Kompetenzen überschreite. Daher rufen die deutschen Richter nun den Europäischen Gerichtshof an, um die Sachlage zu klären. Deutschland ist über seine Bundesbank am Anleihenprogramm der EZB beteiligt. Zwei Politiker und ein Professor haben dagegen Klage eingereicht, weil sie darin ein zu großes Risiko sehen. Der Verein Alpeninitiative fordert, dass im Nord-Süd-Verkehr durch die Schweiz mehr Lastwagen kontrolliert werden. Rund 10.400 Personen haben einen entsprechenden Aufruf unterschrieben. Dieser wurde am Morgen bei der Bundeskanzlei eingereicht, zuhanden von Bundespräsidentin Doris Leuthard. Ihre Forderung begründet die Alpeninitiative unter anderem damit, dass bei Kontrollen im Kanton Uri letztes Jahr fast ein Drittel der kontrollierten Lastwagen durchgefallen seien, etwa wegen technischer Mängel, zu schwerer Ladung oder wegen Verstößen gegen Arbeits- und Ruhezeiten. Das Wetter. Am Nachmittag scheint noch lange Zeit die Sonne, gegen Abend kommen zuerst über den Bergen und am Jura, später auch im Flachland Gewitter auf. Es ist heiß bei 30, im Wallis bis 32 Grad. Morgen früh regnet es vor allem im Osten noch, dann ist es wieder ziemlich sonnig bei 26 bis 30 Grad. Im Süden ist es heute und morgen ziemlich sonnig bei 30 Grad.
Seit einigen Tagen geht Libyen mit mehr Druck gegen Flüchtlinge und Hilfsschiffe vor. Die Küstenwache hat das eigene Kontrollgebiet massiv ausgeweitet. So werden Flüchtlinge daran gehindert, übers Mittelmeer nach Italien zu gelangen. Gestern haben wir hier im Rendezvous mit einem Vertreter der Seenotretter über diese Entwicklung gesprochen. Verschiedene Hilfswerke haben ihre Rettungsschiffe zurückgezogen. Noch keine offizielle Stellungnahme gibt es bisher vom UNO-Flüchtlingskommissariat UNHCR. Wie beurteilt man das libysche Vorgehen dort? Das habe ich vor der Sendung den UNHCR-Sprecher William Spindler gefragt.
Wir erwarten eine Erklärung der libyschen Behörden, was diese sogenannte Search and Rescue Zone vor der Küste bedeutet. Und wissen wollen wir auch, was die Zugangsbeschränkung zu dieser Zone für die Rettungsschiffe der Nichtregierungsorganisation bedeutet.
NGOs verurteilen die Erweiterung dieser Such- und Rettungszone als Verstoß gegen internationales Recht. Sehen Sie das auch so?
Es ist noch zu früh, um ein Urteil abzugeben. Es hängt sehr davon ab, was in dieser Zone genau passiert. Wie gesagt, wir erwarten Erklärungen von den libyschen Behörden.
Italien ist mit den Flüchtlingen schon länger überfordert, fühlt sich im Stich gelassen. Haben Sie Verständnis dafür, dass Italien primär froh ist, wenn weniger Flüchtlinge ins Land kommen?
Italien hat viele Flüchtlinge und Migranten aufgenommen. Das Land ist zum Eingangstor von Europa geworden. Italien braucht Hilfe von der Europäischen Union, um mit der Situation umgehen zu können. Aber jene Menschen, die vor Verfolgung und Krieg flüchten, die haben keine Wahl, die kann man nicht einfach stoppen. Diese Menschen werden andere Wege finden, um in Sicherheit zu kommen. Wir müssen ihnen dafür legale Wege anbieten können.
Die EU hat auf die jüngste Entwicklung bis jetzt nicht reagiert. Was müsste Brüssel Ihrer Meinung nach tun?
Brüssel müsste dafür sorgen, dass Flüchtlinge auf sicheren Wegen legal nach Europa reisen können. Es braucht Programme, um Familien zusammenzuführen und anzusiedeln und sie zu unterstützen bei ihrer Integration. Aber all diese Programme gibt es bereits, sie müssen bloß umgesetzt werden. Aber nochmals, Flüchtlinge sollen nicht mehr auf gefährlichen Routen reisen müssen, auf denen viele ihr Leben verlieren. Not taking these dangerous journeys where
they are often losing their lives. Kann man denn mit Libyen überhaupt zusammenarbeiten, mit einem gescheiterten Staat?
Wir müssen in den Lagern in Libyen bessere Bedingungen schaffen. Die Flüchtlinge werden ja dort richtiggehend gefangen gehalten. Es braucht Zentren, wo sich Flüchtlinge Hilfe und Beratung holen können. Auffallend ist ja, dass alle von den Gefahren auf dem Mittelmeer reden. Dabei sterben ja viele bereits auf dem Weg nach Libyen durch die Wüste. Wir müssen auch diese Wege sicherer machen, respektive dafür sorgen, dass Menschen auch in den Transitländern ein anständiges Leben führen können und nicht diese gefährliche Reise auf sich nehmen.
Können denn die internationalen Hilfsorganisationen, kann die UNO den Flüchtlingen in Libyen konkrete Hilfe leisten?
Wir arbeiten unter sehr schweren Bedingungen in Libyen. Die Sicherheit ist nicht gewährleistet. Es gibt keine regelmäßige internationale Präsenz dort. Wir arbeiten hauptsächlich mit libyschen Mitarbeitern und manchmal ist es sogar für sie zu gefährlich und das bedeutet, dass sie ihr Haus nicht verlassen können. Deshalb sagen wir, dass Libyen kein sicheres Land ist, um Menschen dorthin zurückzuschicken. Aber gleichzeitig versuchen wir, die Bedingungen dort zu verbessern. Wir versuchen dafür zu sorgen, dass die Flüchtlinge aus den Gefangenenlagern freigelassen werden. Die Europäische Union kann bei der Hilfe in Libyen eine wichtige Rolle spielen. Aber die EU soll ihre Unterstützung darauf konzentrieren, dass die Menschen nicht in Libyen festgehalten werden und nicht weiterkommen. But this effort should be aimed at improving conditions
there, not stopping people and keeping them in Libya. Das Gespräch mit William Spindler, er ist Sprecher des UNO-Flüchtlingskommissariats UNHCR und dort zuständig für Nordafrika. Und so geht es bei uns weiter. Werbung verschandelt die Stadt und zu viel Konsum schadet der Umwelt.
Et donc on se trouve à une surconsommation matérielle qui affecte notre environnement.
Findet eine Gruppe in Genf und sammelt Unterschriften, um Plakate zu verbieten. Das Büro der Zukunft, es ist eine Art öffentlicher Raum, wie das zu verstehen ist. Und kurz vor eins besuchen wir eine slowakische Kleinstadt, in der 2/3 der Bevölkerung aus Ungarn stammen. Uns interessiert, wie das Zusammenleben in diesem Spannungsfeld funktioniert. Hier lächelt eine Frau und werbt für einen Kleinkredit. Da preist ein Detailhändler seine günstigen Weine an. Mit solchen Plakaten soll in Genf Schluss sein, findet eine Initiantengruppe und sammelt Unterschriften gegen kommerzielle Werbeplakate. Der Genfer Kampf gegen die Konsumgesellschaft. Sascha Buchbinder hat die Unterschriftensammler begleitet.
Zwei Männer streifen durch den Parc des Bastions im Zentrum Genfs. In der Hand Stift und Papier. Ihre Werkzeuge im Kampf gegen die Reklame der Konzerne.
supprimer les grandes affiches pour les grandes marques, les multinationales. Est-ce que vous seriez prêt à vous engager à soutenir une initiative comme ça?
Unterschriftensammlung für eine kommunale Volksinitiative, die in der Stadt Genf kommerzielle Plakate verbieten will. Die Initialzündung dazu war im Januar. Damals wechselte die Stadt die Plakatgesellschaft. Dabei entstand eine Lücke von 14 Tagen, in denen die Plakatwände weiß blieben, aber nicht lange. Über Nacht eignete sich die Bevölkerung die Plakatwände an. Die weißen Wände wurden bemalt. Hier im Parc des Bastions erinnern sich noch heute alle daran. Das gestaltet den öffentlichen Raum doch ganz anders, meint eine Studentin, während sie die Initiative unterschreibt. Werbung habe sie satt. Die Initiative verlangt, dass die Stadt Genf kommerzielle Werbung auf öffentlichem Grund verbietet. Kulturelle oder politische Plakate hingegen sollen erlaubt bleiben. Hinter der Idee steht ein Netzwerk von Kritikern des Wirtschaftswachstums.
Et donc on se trouve à une surconsommation matérielle qui affecte notre environnement et donc qui affecte notre environnement de vie et notre.
Wir konsumierten zu viel, das zerstöre die Umwelt. Ein Werbeverbot sei dringend nötig, sagt Lucas Luisoni, einer der Initianten. Zumal es bei Plakaten keinen drin gebe, weil man im Verkehr ja nicht die Augen schließen könne.
Nous ne pouvons pas fermer les yeux devant un panneau parce qu'on risque de tomber par terre.
Den Initianten geht es grundsätzliche Fragen. Der zweite Unterschriftensammler, der SP-Gemeinderat Emmanuel Deona, kritisiert:
Il y a encore beaucoup de publicité sexiste, de publicité extrêmement sexiste.
Werbung verbreite oft eine rückständige, extrem sexistische Weltsicht. Die Idee, Werbeplakate zu verbieten, wird derzeit in mehreren Westschweizer Gemeinden diskutiert. Umgesetzt wurde sie bisher nur in Vorortsgemeinden, die ohnehin keine oder kaum Werbung hatten. Trotzdem ist der Branchenverband Kommunikation Schweiz beunruhigt. Claude Miffon, der Vizepräsident der welschen Sektion, meint, wenn die Initiative in Genf zustande komme, dann wäre das sehr bedrohlich. Für die Werber, weil Plakate noch immer das einzige Mittel seien, mit dem fast die ganze Bevölkerung erreicht werde. Und für die Stadt, weil die Plakatgesellschaften bisher die Werbesäulen gratis bereitstellten, die Kulturplakate gratis aufklebten und überdies der Stadt Genf 3,5 Millionen Franken an Einnahmen bescherten. Wenn die Stadt künftig in Eigenregie nur noch Polit- und Kulturplakate aufhängen soll, dann reiße das ein Loch von 5 Millionen Franken ins Budget. Wir fragen eine Rentnerin, die gerade unterschrieben hat, ob die Kosten sie nicht erschrecken.
Ah, oui, bien sûr, mais la France, monsieur la trouvée. J'ai pas pensé à ça.
Ans Geld habe sie jetzt gar nicht gedacht. Plakate würden die Gegend verunstalten, weniger davon, das wäre ein Gewinn. Die Plakatdebatte wird in Genf gerade sehr grundsätzlich geführt. Es geht Ästhetik und die Frage, ob der Konsum gebremst werden muss. Über die praktischen Folgen eines Werbeverbots wird Genf später diskutieren, falls die Initiative zustande kommt.
Sie hören Rendezvous in 12 Minuten, ist es 1. Büroräume im Dorf oder im Quartier, in denen wir mit anderen zusammenarbeiten, auch mit Leuten, die wir nicht kennen. So sieht das Büro der Zukunft aus. Zukunftsforscher sehen in diesem Modell die Rettung aus dem Pendler- und Staualltag. 80 solcher Coworking Offices gibt es in der Schweiz schon. Diese öffentlichen Büros kann man tageweise oder auch ganzjährlich mieten. Wer das Modell wählt, kann der Homeoffice-Einsamkeit entfliehen. Aber das ist nicht der einzige Vorteil. Alex Moser.
Wissensarbeiter nennt man sie, Leute, die mit ihren Ideen ihr Geld verdienen. Ein Laptop, ein Anschluss ans Internet und Strom genügen ihnen. Einer davon ist Softwareentwickler Oleg Labrowski. Er kommt regelmäßig nach Bern ins Effinger. Hier hat es Möbel aus Holzpaletten, Sofas aus Karton, überall Designerlampen und andere Wissensarbeiter.
Es ist eben ein grosser Vorteil von der Coworking Space, ist, dass ich auf verschiedenste Arten von Hilfe und zusätzlichen Einsatz rechne bei den Leuten, die da ab und zu hier und her kommen, also Designers oder rechtliche Berater. Oder. Und wir sind wirklich in einem Netzwerk und ich könnte meine IT-Tipps oder Hilfe auch gegenseitig anbieten.
Man hilft sich gegenseitig und zwar mit Zeit. Auch Politikberater Urs Vögeli, er schätzt den Austausch.
gestern kam eine Freundin, die auch hier arbeitet, im Atelier zu mir und wollte von mir wissen, wie ich meine Online-Kampagnen mache, weil sie jetzt auch eine Anfrage hat in einem anderen Bereich. Da konnte ich ihr eine halbe Stunde Auskunft geben. Die Idee ist, dass man sich dann eben Zeit nimmt und das nicht dann Beratungsmandat für Beratungsmandat ist, für Geld oder so, sondern dass man sich eben auch Zeit nimmt für die Gemeinschaft.
So hilft man sich im Coworking Space. Es gibt aber auch Leute, die nur tageweise da sind, wie Filmemacherin Miriam Ernst. Sie schätzt die professionelle Infrastruktur zu einem Mietpreis von 30 Franken am Tag.
Ich bin freiberufliche Filmemacherin und viel unterwegs. Also wohne auch teilweise in Amsterdam und in England. Und von dem ist es nicht schlecht, wenn ich dann hier bin, dass ich einen Ort habe, wo ich in Ruhe arbeiten kann, aber nicht einen festen Atelierplatz irgendwo bezahlen muss regelmäßig. So.
Drei Beispiele von Coworkern, die man früher in Kaffeehäusern mit WLAN-Anschluss antraf, nun in professioneller Umgebung. Zurzeit gibt es etwa 80 solcher öffentlichen Büros im Land. Sie werden von Wirtschaftsfördervereinen, Quartieren oder Genossenschaften angeboten. Eine davon ist Village Office. Sie will im ganzen Land Coworking-Büros anbieten. David Brüllmeier von Village Office erklärt seine Vision.
Unsere Vision ist, dass bis 2030, dass die Menschen innerhalb von 15 Minuten mit dem Velo oder dem öffentlichen Verkehr im nächsten Village Office sind.
1000 Coworking Spaces soll es so bis 2030 geben. Village Office will Einzelpersonen, aber auch Firmen ins Boot, respektive ins Büro holen, die die Räume dann im Abosystem zu günstigen Konditionen mieten. Mit diesen vielen öffentlichen Arbeitsplätzen will Village Office gleich mehrere Probleme lösen.
Dadurch, dass wir halt die Menschen in der Nähe des Wohnortes wieder arbeiten können, müssen sie weniger pendeln. Damit machen auch Dorfgemeinschaften oder Gemeinschaften in Vororten wieder viel mehr Sinn. Das lokale Gewerbe wird wieder gestärkt. Die ökologischen Auswirkungen liegen auf der Hand, oder? Weniger pendeln heißt weniger CO2-Ausstoß.
Die ökologischen Aspekte wurden auch beim Homeoffice, also bei der Heimarbeit, propagiert. Aber beim Coworking könne man eben nun auch die gesellschaftlichen Probleme lösen, sagt Hartmut Schulze. Er ist Professor an der Fachhochschule Nordwestschweiz und befasst sich dort mit neuen Arbeitsformen.
Also ich denke, dass die ländlichen Gegenden, dass die dann dadurch attraktiver werden können. Gerade wenn die Gemeinden dahinter stehen, weil für die Gemeinden ist es eine Möglichkeit, ihre Region auch bekannter zu machen und attraktiver zu machen und auch Personen nicht nur zum Schlafen in die Gemeinden zu bekommen, sondern auch zum Arbeiten.
Der Trend, dass man nicht mehr dort arbeitet, wo man wohnt, könnte also wieder umgekehrt werden. Wenn sich die Idee der Coworker durchsetzt, dann könnte also in den Schlafdörfern plötzlich auch tagsüber wieder geschäftiges Leben einkehren.
Nationalismus in Europa auch im 21. Jahrhundert ein Thema, besonders in Gebieten, in denen Grenzen sich erst relativ kürzlich verändert haben. So gehörte das Gebiet der heutigen Slowakei vor 100 Jahren noch zu Ungarn. In der Slowakei lebt immer noch eine beachtliche ungarische Minderheit. Und das hat noch vor wenigen Jahren zu Spannungen geführt. Um ein Heimatkundebuch für ungarischstämmige Schüler zum Beispiel wurde gestritten, weil alle Ortsnamen auf Slowakisch waren. Und heute? Urs Bruderer hat Antworten gesucht in Schahi oder ungarisch Ipolisak, einer slowakischen Kleinstadt, deren Einwohner zu zwei Dritteln ungarischstämmig sind.
Er ist Ungare, sie Slowakin. Wie spricht man da zu Hause? Gemischt und je nachdem, wie groß der Ärger gerade ist. In der Wut drückt die Muttersprache durch. Doch Jan Löwy ist eine Frohnatur. Bis vor kurzem war er Bürgermeister in Schahi. Er, seine Frau und ihre Kinder seien alle perfekt zweisprachig. Und so ist es auch in den Läden hier. Alles geht in zwei Sprachen. Auf der Bank, auf den Ämtern, sogar im Theater. Das Zusammenleben der beiden Sprachgemeinschaften sei friedlich. Bürgermeister habe ich es in 12 Jahren nie erlebt, dass ich oder die Polizei wegen eines Konfliktes zwischen Ungarn und Slowaken hätten eingreifen müssen. Er war im Amt, als es wegen der Rechte der ungarischen Minderheit zu schweren Spannungen kam zwischen den Regierungen Ungarns und der Slowakei. Was passierte damals in Šahi? Ganz einfach, es geschah nichts hier. Stein des Anstoßes war ein Sprachengesetz, das die Ungarn diskriminierte. Ungarische Patienten müssen demnach im Spital selbst mit ungarischen Ärzten Slowakisch sprechen. Und auch in Dörfern mit großer ungarischer Mehrheit müssen nicht nur Ortsschilder auch Slowakisch sein, sondern sogar Werbeplakate oder die Speisekarten in Restaurants. Und bei Zuwiderhandlungen drohen Geldbußen. Das Gesetz ist immer noch in Kraft. Im Alltag spielt dieses Gesetz keine Rolle, sagt der ehemalige Bürgermeister. In osteuropäischen Ländern legt man großen Wert auf den Unterschied zwischen Staatsbürgerschaft und Nationalität. Die Slowakei zählt 5 Millionen Staatsbürger, die einen slowakischen Pass haben. Doch fragt man nach der Nationalität, antworten etwa 500.000 slowakische Bürger, sie seien Ungarn. Ein Zehntel der Bevölkerung ist also ungarischer Muttersprache und fühlt sich den Ungarn dieser Welt zugehörig. Und längst nicht alle in Šahi sind so zufrieden wie der ehemalige Bürgermeister. Etwa der 40-jährige Jan Csaba. Es gibt Ungarn, die sich nicht für Geschichte interessieren. Für die ist hier alles in Ordnung. Ihn interessiert die Geschichte seiner Heimat, die letzten 100 slowakischen Jahre und die 900 ungarischen Jahre davor. Und die Geschichte lehrt ihn etwas. Man kann nie ausschließen, dass die Grenzen sich eines Tages wieder ändern. Die Hauptsache ist aber, dass wir uns hier zu Hause fühlen. Der slowakische Staat sei dabei keine Hilfe, nicht nur wegen diskriminierender Sprachengesetze. Tatsächlich vernachlässigt die Regierung in Bratislava die ungarischen Gebiete. Infrastruktur und Wirtschaftsförderung sind hier schwächer als anderswo. Aber wir sind auch selber schuld. So schicken zum Beispiel viele Ungarn ihre Kinder auf slowakische Schulen. Jan Csaba spricht von Selbstassimilierung. Das ist das Schlimmste, was einer Minderheit passieren kann. Die Kinder werden slowakisch sozialisiert, haben slowakische Freunde, entfremden sich ihrer Geschichte und in 2 Generationen wird aus einer ungarischen Familie eine slowakische. Es ist die schiere Angst vor dem Verschwinden, die seinen Nationalismus schürt und ihn gegen Ungarn aufbringt, die sich seines Erachtens zu sehr auf das Slowakische einlassen. Ungarn, die denken, ungarische Kinder würden in eine ungarische Schule gehören, die gibt es. Aber das ist eine Minderheit, sagt die Lehrerin und Leiterin der Schulpflege Angelika Reves. Sie springt im Gespräch hin und her zwischen den Sprachen. Ich habe an einer slowakischen Uni studiert, habe slowakische Freunde und bin stolz, Ungarin zu sein. Die Schulpflegerin sagt, viele Ungarn dächten, ihre Kinder hätten später bessere Chancen, wenn sie eine slowakische Schule besuchen, weil sie dann perfekt zweisprachig würden. Das sei auch nicht falsch. Aber für einige Kinder ist das körperlich und psychisch zu belastend. Und natürlich ist es auch so, dass mit jedem Kind weniger die ungarische Schule noch kleiner wird und noch weniger Geld erhält vom Staat. Die ungarische Minderheit steckt in einem Dilemma zwischen Anpassung und Selbstbehauptung. Das sei typisch für Minderheiten, sagt Angelika Reves. Man lebe mit dem Gefühl des Benachteiligtseins. Als Sportlehrerin habe ich das schon bei den ungarischen Kindern bemerkt. Die denken, sie müssen den Ball stärker treten, um sich durchzusetzen. Die großen ethnischen Spannungen, etwa wegen des Sprachengesetzes, hält aber auch sie für ein Konstrukt. Das sei ein Wahlkampfthema gewesen für nationalistische Politiker in Ungarn und der Slowakei. Leider spüren wir hier die hohe Politik manchmal, aber wichtig sind diese Streitigkeiten für uns im Alltag nicht. Bratislava könnte mehr tun für Šahi und die ungarischen Gebiete. Aber die Menschen hier sind schon froh, wenn die Hauptstadt und ihre Politiker sie nicht für ihre Zwecke missbrauchen.
1:01, Urs Bruder hat berichtet. Ja, und gleich im 1. und 4. Welcher Kandidat, welche Kandidatin wäre am geeignetsten für die Nachfolge von Didier Burkhalter im Bundesrat? Darüber reden wir mit dem Historiker Urs Altermatt im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen mit Isabel Meissen.
In Sachen Prämienrabatte bei den Krankenkassen ist die zuständige Ständeratskommission nicht mit dem Bundesrat einverstanden. Dieser will die Rabatte bei hohen Franchisen beschränken. Laut Kommission würden damit aber jene Versicherten bestraft, die mit der hohen Franchise viel Eigenverantwortung übernehmen. Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un will die US-Insel Guam im Pazifik vorerst nicht angreifen. Dies gab die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur bekannt. Kim wolle das Verhalten der USA weiter beobachten. Der iranische Präsident Hassan Rouhani droht den USA damit, das Atomabkommen zu kündigen. So äußerte er sich in einer Rede im iranischen Parlament. Die USA würden das Abkommen verletzen, indem sie immer neue Sanktionen erließen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.